Es ist Dienstag, der 9. Juni, und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Und wir beginnen die Sendung mit einer Sensationsmeldung. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz ist immer noch im Amt. Ich finde das überraschend, denn der Bundesregierung in Berlin fehlt es offensichtlich nicht nur an Sachverstand, sondern auch an Sympathie, Beliebtheit und Rückhalt in der Bevölkerung. Wobei, mindestens einmal lag Friedrich Merz sogar richtig, nämlich als er über das Stadtbild gesprochen hat. Aber die Debatte ging leider nicht weit genug, denn die damit verbundenen Probleme gehen weitaus tiefer. Das zeigt auch ein aktueller Fall aus Nürnberg. Recherchen von News belegen, wie junge Mädchen von Migranten erst mit Drogen süchtig und dann in eine sexuelle Abhängigkeit getrieben werden. Leider überhaupt kein Einzelfall, und über die Hintergründe spreche ich gleich mit der News-Journalistin Janina Lionello. In Österreich gibt es im Zusammenhang mit Migration und Asyl nun sogar Ermittlungen gegen Richter des Bundesverwaltungsgerichts. Dokumente legen nahe, dass steuerfinanzierte NGOs gemeinsam mit Behörden und Juristen ein Netzwerk gesponnen haben, mit dem Ziel, mehr Menschen einen Aufenthaltstitel zu verschaffen. Auch kein Einzelfall, sagt Dr. Friedrich Kinzelbauer, ehemaliger Asylrichter am Bundesverwaltungsgericht, der uns zum Thema heute Rede und Antwort steht. Unser Blick geht heute aber auch nach Übersee. Der Konflikt zwischen China und Taiwan spitzt sich in diesen Stunden weiter zu. Mehrere chinesische Boote der Küstenwache geraten gefährlich nah an Schiffe des taiwanesischen Militärs. Auch die Nachbarstaaten sind alarmiert, und über die aktuelle Lage informiert uns in dieser Sendung unser China-Experte Jonas Greitberg. In einem Kommentar von Dr. Thomas Hartung geht es dann schließlich um den Sommer. Genauer gesagt um den Hitzesommer, der uns auch im Juni als apokalyptisch und brandgefährlich verkauft wird. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Es beginnt mit Aufmerksamkeit und Vertrauen, dann folgen kleine Geschenke, erst Schminke oder ein Joint, dann Heroin und Kokain. Am Ende steht die körperliche und sexuelle Abhängigkeit. Grooming nennt sich das Ganze, und Tausende, vielleicht sogar Zehntausende, vor allem junge Mädchen, sind allein in Deutschland davon betroffen. Die Täter zunehmend aus dem migrantischen Milieu. Bei News ist dazu nun eine Reportage entstanden, die erschreckende Einblicke liefert. Daran beteiligt war die Journalistin Janina Lionello, mit der ich jetzt über das Thema sprechen möchte. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo.
Frau Lionello, ich habe zwar gerade schon umrissen, aber noch einmal konkret, wenn wir über Grooming sprechen, wie stellt sich dies in der Praxis genau dar?
Ja, also das ist so, dass dieser Begriff Grooming, wir haben in der Redaktion erstmal lange darüber gesprochen, haben dann auch in der Reportage den gar nicht genannt, weil es gar nicht so einfach ist zu definieren, was da eigentlich passiert. Grooming bedeutet ja erstmal, dass sozusagen erwachsene Männer erstmal Vertrauen aufbauen zu diesen minderjährigen Mädchen, über die wir gleich noch detaillierter sprechen werden. Und dann im Laufe der Zeit eben immer mehr, sage ich mal, diese freundliche Maske ablegen und eben auch eine Gegenleistung für die freundlichen Aufmerksamkeiten, wie zunächst vielleicht nur Schminke, später dann auch mal ein Joint, mal am Joint ziehen, plötzlich dann ein paar Gramm Koks. Also die Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben uns das Vorgehen eben so beschrieben. Grooming ist eben nur dieser Teil des Vertrauenaufbauens, aber es gibt ja auch, also die Polizei spricht auch von Vergewaltigungen wirklich, die da passiert sind. Wir haben ja auch versucht, das ein bisschen statistisch einzuordnen, dem eine Relevanz zu geben, ob das auch deutschlandweit ein Phänomen ist. Wir gehen stark davon aus und nicht nur in Nürnberg, haben aber nicht so richtig Daten dazu gefunden, weil es eben doch ein sehr neues Phänomen ist.
Zusammen mit Ihrem Kollegen Erik Steinberg haben Sie sich dem Thema dann genähert und auch mit Betroffenen gesprochen. Dazu gleich mehr, aber wie sind Sie überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden?
auf das Thema aufmerksam geworden bin ich durch einen Nürnberger Lokalartikel. Also ich habe ja früher 10 Jahre bei den Nürnberger Nachrichten gearbeitet bis zur Corona-Zeit. Und ein Ex-Kollege von mir, der hat da eben sehr lange, zu dem ich auch Kontakt noch hatte, recherchiert, hatte mir das schon mal erzählt, viel in der Drogenszene. Und als dann der Artikel rauskam, habe ich den natürlich gleich mit Bestürzung gelesen und auch so ein bisschen rausgelesen, dass es eben nicht nur ein Lokalthema ist, sondern dass es meiner Meinung nach auch eine Rolle in ganz Deutschland spielen könnte, dieses Thema.
Nun ist es ja etwas anderes, nur darüber zu lesen, aber dann auch wirklich vor Ort nachzuschauen. Wie sind Sie im Vorfeld bei Ihrer Recherche vorgegangen?
Ich habe ein paar Anfragen bei der Polizei gemacht. Es gibt ja eine Sonderermittlungskommission, die da jetzt eingerichtet wurde dazu. Die wollten aber alle aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen. Und dann haben wir es einfach so nach guter alter Reporterschule gemacht. Ohne große Vorrecherche sind wir einfach dahin gegangen. Es ist ja für mich gar nicht weit, weil ich in Nürnberg wohne. Mein Kollege ist aus Berlin angereist. Und wir haben uns da wirklich ein paar Tage auch Zeit genommen. Also es ging dann schneller, als wir dachten. Uns auf die Lauer gelegt, also uns nicht zu erkennen gegeben, uns da hingesetzt und die Szene beobachtet. Und was ich ja erstaunlich fand, also es ist ja oft so, wenn man dann so eine längere Recherche macht, zu einem Thema, das erst die Polizei vorgibt, dass es sich dann doch nicht ganz so bewahrheitet oder in Nuancen oder dann doch nicht so ist. Und es war halt wirklich genauso, wie man es sich vorstellt. Man hat diese Männer gesehen, die haben wirklich gezielt Frauen angesprochen. Uns wurden natürlich auch Drogen angeboten, aber so im Laufe der Stunden haben wir wirklich gemerkt, dass die wirklich auf Frauen auch gehen und die so ein bisschen anschmeicheln. Und es war wirklich eben genauso wie beschrieben, sowas erlebt man gar nicht so oft als Reporter, dass sich etwas so dermaßen bestätigt, wie man es vorher angenommen hat.
Sie haben in Nürnberg dann schließlich auch mit 2 Betroffenen sprechen können, mit einer 14- und mit einer 18-Jährigen. Was haben die beiden Mädchen Ihnen erzählt?
Ja, also die beiden Mädchen, die haben wir also am ersten Tag getroffen. Die haben uns beide eben berichtet, wie diese Männer vorgehen. Sie haben beschrieben, dass es wirklich 60 bis 80 Männer sind, die sich da an den Tagen bewegen. Wir waren ja an verschiedenen Tagen und haben gemerkt, dass es immer so ein bisschen wechselndes Klientel ist, teilweise aber auch gleiche Leute. Vor allem die 14-Jährige hat uns sehr brutale Sachen geschildert. Sie hat geschildert, dass sie mitgeht mit den Männern, weil sie ist crystalsüchtig, sie ist kokainsüchtig, Heroin. Ich kenne diese ganzen Drogen, muss ich sagen, gar nicht. Mein Kollege kannte sich da ein bisschen besser aus, aber sie kannte sich sehr gut aus mit den Drogen und hat gesagt, sie möchte keinen Entzug machen. Sie hat das schon mal versucht. Es ist körperlich so schlimm für sie, dass sie das eigentlich nicht mehr aushalten möchte. Sie hat aber keine Möglichkeit. Sie hat kein Geld. Und die einzige Möglichkeit für sie zu zahlen ist mit ihrem Körper. Sie ist 14 Jahre alt, macht das schon seit 2 Jahren, lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter zusammen, ist aber nicht oft zu Hause. Also sie schläft dann irgendwo anders, schläft bis mittags und geht dann nachmittags auf diesen Platz, um ja anzubandeln und neuen Stoff zu bekommen.
Also dem entnehme ich, dass die Situation für diese Mädchen gar nicht gelöst ist, sondern sie sich noch unmittelbar in dieser Abhängigkeit befinden.
Das stimmt. Also wir haben denen natürlich Hilfe angeboten. Das ist aber immer so, ich habe das auch privat mit einem drogensüchtigen Mädchen, das ich kannte, es ist schwierig, die rauszuholen, weil selbst wenn sie 14 ist, muss sie selbst mitmachen. Und die Stationen, also die psychiatrischen Stationen, wo man wirklich sagen könnte, man interniert sie jetzt einfach mal ganz brutal gesagt. Also ich habe sie ja gefragt, möchtest du einen Entzug machen? Und sie hat gesagt, nein, das ist ihr zu, das schafft sie körperlich nicht, ja. Und es ist ganz schwierig, da eine Lösung zu finden. Wir haben eigentlich eine gute Drogenhilfe hier in Nürnberg, aber auch die setzen natürlich darauf, dass die Betroffenen irgendwie mitarbeiten. Wenn sie sofort, wenn sie rauskommen, wieder den nächsten Schuss oder ich weiß nicht, die zieht es, glaube ich, durch die Nase, kann man ihr im Prinzip nicht helfen. Und das ist das Schlimme, dass man eigentlich hilflos ist. Es ist ein Kind, dem man nicht helfen kann.
Wir reden ja hier in dem Fall über einen Platz am Nürnberger Hauptbahnhof. Einige unserer Zuschauer würden vielleicht sagen, mitten im gediegenen und sonst doch so ordnungsbewussten Bayern. Wie würden Sie das Umfeld von diesem Ort dort beschreiben? Was haben Sie noch beobachten können?
Dieser Platz hinter dem Nürnberger Hauptbahnhof geht sozusagen über in die Südstadt. Das ist auch schon sehr migrantisch geprägt. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Reichenviertel in Nürnberg. Menschen in prekären Wohnsituationen. Die Polizei beschreibt ja auch die betroffenen Frauen und Mädchen in ihrer Polizeimeldung als aus prekären Verhältnissen stammend. Mit diesen Worten beschreibt sie die Opfer. Der Platz selbst ist auch sehr modern, ist neu gemacht, aber die Leute, die da rumhängen, das sind wirklich fast nur Drogendealer. Also wir saßen da stundenlang und quasi alle, die sich da länger aufhalten, dealen mit Drogen. Ich habe sowas in Bayern in der Form auch noch nicht gesehen. Ich komme ja nicht aus Nürnberg, ich komme aus München. Und das, was ich da gesehen habe, ich kenne sogar Leute aus Berlin, also Kollegen aus Berlin, die sagen, wenn sie am Nürnberger Hauptbahnhof sind, das erleben die nicht mal in Berlin, was sie da sehen.
Immerhin ist, zumindest meine ich mich daran zu erinnern, vor Ort eine Messerverbotszone. Aber mal im Ernst, ist die Polizei denn mittlerweile auch involviert? Was machen die Ordnungskräfte gegen diese Fälle?
In den 4 Stunden, in denen wir da am ersten Tag saßen, gab es, meine ich, 7 oder 8 Kontrollen. Das läuft dann so ab. Also erstmal kamen die Polizisten mit einem LKW, haben da ihre Pferde rausgeholt. Und dann sind sie halt so ein bisschen patrouilliert mit den Pferden. Dann haben sie wirklich auch immer wieder die Leute kontrolliert, gefilzt auch. Aber das System ist natürlich darauf eingestellt. Die Leute, die da rumlaufen und die Leute ansprechen, haben natürlich die Drogen nicht bei sich. Die werden irgendwo gebunkert in den Autos. Das haben uns die Mädchen auch erklärt. Und somit kann man die eigentlich ganz schwer fassen. Also was mir wirklich aufgefallen ist, ich habe das mir auch gedacht, warum kann man die nicht einfach wegsperren? Die bewegen sich da relativ frei und können irgendwie nicht von diesem Platz vertrieben werden, was ich auch nicht verstehe.
Von welchem Ausmaß sprechen wir denn? Also gibt es irgendwelche Zahlen oder Statistiken, die Ihnen die Polizei zur Verfügung gestellt hat? Oder ist alles Verschlusssache?
Also es gibt einfach nicht wirklich Statistiken zu diesem Phänomen, weil es relativ neu ist. Klar gab es schon früher Männer, die drogensüchtige Mädchen ausgebeutet haben, das für sich genutzt haben, dass sie abhängig sind. Aber in dieser systematischen Form, also in dieser organisierten Form, die Mädchen haben das auch eben so beschrieben, dass die Männer sie dann teilweise weitergereicht haben oder sich gegenseitig gesagt haben, wie sie es anstellen müssen und so weiter. Das gab es früher nicht. Und deswegen gibt es kaum Statistiken zu dieser Art von Grooming. Es gibt Zahlen zur sexuellen Ausbeutung, auch zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen. Die sind stark gestiegen, die gibt's aber auch noch nicht lange. Die aktuellsten Zahlen sind aus 2024. Da waren es 14% mehr als im Vorjahr. Das BKA hat 364 abgeschlossene Verfahren wegen sexueller Ausbeutungen geführt. Das ist so viel wie nie zuvor. Und wenn wir jetzt von Nürnberg sprechen, da ist es ja so, dass die Ermittler 10 Männer identifizieren konnten. Ein Syrer sitzt in Untersuchungshaft. Es gibt eben auch Männer, die auf der Flucht sind, aber das sind ja noch lange nicht alle. Wir haben ja wirklich Männer gesehen, also die Mädchen haben uns sogar welche gezeigt, die sie eben in dieser Form, die ich gerade beschrieben habe, unter Druck setzen und die stehen da einfach auf dem Platz und sind eben nicht dingfest zu machen, weil diese Mädchen jetzt speziell auch kein Interesse haben, die wollen gar nicht bei der Polizei aussagen, weil die große Angst auch haben, dann irgendwie dadurch Probleme zu bekommen.
Zuletzt hatten wir ja auch Fälle von Grooming vor allem aus Großbritannien mitbekommen. Es ging ja durch die Medien. Da ging es um ganze Netzwerke, bei denen junge Frauen abhängig gemacht wurden und dann in die Prostitution gezwungen wurden. Das Problem, das ist in dem Land da enorm. Sehen Sie Parallelen zu Deutschland?
Ja, also ich sehe schon Parallelen. Meiner Recherche nach ist das jetzt der erste öffentliche Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der einzige ist, aber sowas ist immer schwierig aufzudecken, weil natürlich sowohl die Opfer als auch die Täter kein Interesse haben, darüber zu sprechen. Aber ich sehe zum Beispiel Parallelen darin, dass es eben vorwiegend migrantische Männer sind, die Täter sind und die Opfer eigentlich einheimische Frauen aus sozial schwierigen Verhältnissen, die halt auch keinen familiären Rückhalt haben und so weiter. Und das ist mir auch aufgefallen, dass die das erst vielleicht gar nicht merken, dass sie ausgebeutet werden, weil die Männer erst sehr nett zu ihnen sind, dass sie zum ersten Mal, das war ja auch in Großbritannien so, da gab es ja sogar Hochzeiten zwischen Tätern und Opfern, weil die Opfer eben dieses, sie kriegen zum ersten Mal Aufmerksamkeit, das wissen ja die Täter schon auch geschickt auszunutzen, diese Anfangsnaivität vielleicht, sage ich jetzt mal, ohne jetzt die Opfer dafür in Mitschuld drängen zu wollen. Das sehe ich so als Hauptparallele, ja.
Sagt Janina Lionello, Journalistin, und die Reportage zu dem gerade genannten Thema finden Sie auf news.de und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Ursprünglich war das Asylsystem mal dazu gedacht, Menschen in größter Not aufzunehmen, denen in ihrer Heimat Tod oder Verfolgung drohen. Leider werden aber auch immer wieder Fälle von massivem Asylmissbrauch öffentlich. So auch ein aktueller Fall aus Wien. Tausende von Dokumenten legen nahe, dass Behörden und Gerichte über Jahre hinweg systematisch getäuscht wurden. Es geht um Fälschung, Betrug und geheime Deals. Ein unglaublicher Fall, und über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Dr. Friedrich Kinzelbauer, ehemaliger Asylrichter am österreichischen Bundesverwaltungsgericht. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Juppa.
Herr Kinzelbauer, die besagten Dokumente, die durch den Journalisten Gernot Rohrhofer öffentlich wurden, bilden einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren ab. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Welche Vorgänge wurden hier skizziert?
Ja, die Vorgänge hinsichtlich des 10-jährigen Berichtes sind im Wesentlichen dahingehend zu sehen, dass gewisse NGOs Beeinflussungen von Asylwerbern gemacht haben und diese Asylwerber in der Folge diese Beeinflussung vor Gericht wiederholt haben, um einen Asylstatus hier in Österreich zu bekommen. Diese Beeinflussungsmöglichkeiten kann man nicht in Abrede stellen. Das Gerücht gibt es mehr als 10 Jahre schon, dass gewisse Asylwerber sich von den NGOs beeinflussen lassen hinsichtlich ihrer Asylgründe. Und die Asylgründe werden dann von diesen Vereinigungen, sprich NGOs, so begründet, dass diese eben einen Fluchtgrund haben, der in Österreich als Fluchtgrund bzw. als Asylgrund anerkannt wird.
Ist es richtig, dass auch die sexuelle Orientierung der Migranten in den Dokumenten da eine Rolle spielte? Inwiefern?
Diesen Vorwurf kann ich mit 100%iger Sicherheit wiedergeben, dass es in der Vergangenheit öfters der Fall gewesen ist, dass Asylwerber, die aufgrund ihres normalen Asylvorbringens keine Chance auf Asyl hier in Österreich gehabt hätten, in weiterer Folge eben einen Asylgrund vorgebracht haben, sprich Homosexualität, und dies so begründet haben, dass sie ihrem Heimatstaat, sprich Herkunftsstaat, eben mit Todesstrafe bedroht worden wären, wenn sie sich dort geoutet hätten. Dies wurde auch einige Male dann in einem späteren Prüfverfahren durch die Fremdenpolizei vor Ort bzw. diverser Anzeigen bestätigt.
Das heißt ja, dass Vereine und NGOs akribisch nach Asylgründen suchen und es dabei mit der Wahrheit wohl nicht ganz genau nehmen. Was ist denn über diese Vereine und NGOs bekannt oder auch über die Migranten, die von denen betreut wurden?
Also die Gerüchte dahingehend, dass eben die Migranten, sprich die Asylwerber, von diesen NGOs beeinflusst werden würden bzw. gebrieft werden, was sie als Asylgründe vorbringen müssen, gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Es ist nur immer so gewesen, dass in einem weiteren Beweisverfahren, wo eben diese NGOs dann durch das Gericht befragt worden sind, eben denen niemals das korrekt nachgewiesen hat werden können, dass sie eine direkte Beeinflussung der Asylwerber gemacht hätten. Die Gründe waren immer dahin gelegen, dass diese dann gesagt haben, ja, aufgrund verschiedener Verständigungsschwierigkeiten mit dem Fremden, sprich mit dem Asylwerber, sind diese durch diesen Asylwerber falsch gedeutet worden und somit hat man sich wieder einen Rechtfertigungsgrund gesucht. Tatsache ist jedoch, dass es, und ich möchte betonen, nicht alle NGOs, aber es hat NGOs in der Vergangenheit gegeben und wahrscheinlich wird es auch in der Gegenwart noch geben, die solche Asylwerber, wo sie selbst gewusst haben, dass die Asylverfahren nicht ausreichen würden, dass sie denen Tipps gegeben haben, was als Asylgrund hier in Österreich maßgebend ist.
In den Recherchen, da heißt es auch, dass diese Vereine oder NGOs einen guten Draht zu Richtern des Bundesverwaltungsgerichts gehabt hätten. Sie selbst waren dort als Richter tätig. Für wie glaubwürdig halten Sie diese Vorwürfe?
Auch hier gibt es bereits seit Jahrzehnten immer wiederum die Gerüchte, dass es verschiedene Kolleginnen und Kollegen geben würde, die hier mit den NGOs in engerer Verbindung stünden. Auch diese Gerüchte haben sich bisher nicht zu bewahrheitet. Nur, das eine ist an den Tag gekommen, dass, wenn man diesen Gerüchten nachgekommen ist, man aufgrund verschiedener Entscheidungen, die bei Gericht getroffen worden sind, draufgekommen ist, dass solche Verfahren, wo eben diese NGOs Einfluss genommen haben, dass diese Verfahren im kurzen Wege abgeschlossen wurden und wiederum positiv für den Asylwerber ausgegangen sind. Wenn man jetzt natürlich sagt, okay, das hätte in einem weiteren Prüfverfahren auffallen müssen, so muss man sagen, ja, wer hätte das noch prüfen, beziehungsweise wen hätte das noch auffallen müssen, wenn der Asylwerber mit einem positiven Erkenntnis dann befriedigt worden wäre. Es hätte ja keinen weiteren Rechtsmittel weggegeben, dass dieses Verfahren aufgeflogen werde. Und auch das Weitere. Es gibt zwar, und es hat auch immer das gegeben beim Gericht, ein sogenanntes Prüfverfahren hinsichtlich der Rechtsfrage. Dieses Prüfverfahren wurde auf gewisse Erkenntnisse im Asylverfahren von Richtern ausgeweitet und eigentlich nur eine objektive Prüfung gemacht, ohne die entsprechenden Beweismittel zu prüfen, ob diese tatsächlich ausreichend gewesen wären, um eben diese Rechtsfrage so zu bewerten. Und man muss natürlich auch eines dazu sagen. Bei ungefähr 15.000 Erledigungen im Jahr, das das Bundesverwaltungsgericht zu entscheiden hat, ist natürlich mit einer gewissen Fehlerquote, sprich auch mit solchen Vorgängen, wie Sie jetzt gesagt haben, zu rechnen. Eines ist auch noch zu sagen, bei diesen Vorwürfen, die jetzt an den Tag gebracht wurden, geht es in erster Linie nicht um Bestechungen, sondern es geht um eine Abkürzung des Verfahrens. Es hätte sich so dargestellt, dass durch die NGOs an verschiedene Richter herangetreten worden wäre, dass sie gesagt hätten, gut, wir ziehen unsere Beschwerde zurück, dass unser Asylwerber Asyl bekommt oder subsidiären Schutz bekommt, wenn er aber gleichzeitig einen Daueraufenthalt aus humanitären Gründen hier in Österreich bekommt. Diese Vorgangsweise steht nun in den Raum. Und das ist in einem weiteren Verfahren wahrscheinlich zu prüfen, ob dies tatsächlich so vorgefallen wäre.
Zusätzlich soll es ja aber auch Absprachen mit Sachverständigen oder auch Botschaftsmitarbeitern gegeben haben. Hinzu kommt eben auch der große Einfluss dieser NGOs. Das klingt mir wie ein großes Netzwerk mit dem Ziel, möglichst vielen Migranten ein Asyl zu verschaffen. Wie groß ist denn dieses Problem Ihrer Einschätzung nach tatsächlich?
Auch diese Fragestellung kann man nicht verneinen, denn es ist mit Sicherheit in der Vergangenheit so gewesen und wird auch in Zukunft so sein, dass gewisse Botschaftsangehörige sich durch solche Organisationen beeinflussen lassen und sogenannte Heimreisezertifikate für Personen, die Österreich verlassen müssen, nicht ausstellen. Diese sogenannten Botschaftsangehörigen, die diese Heimreisezertifikate ausstellen müssten, sind jedoch autark. Also das bedeutet, dass sie für die österreichischen Behörden eigentlich nicht belangt werden können. Und aus diesem Grunde ist es auch hier so schwierig, dass man denen habhaft bzw. nachweisen könnte, dass sie mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten. Aber es ist mit Sicherheit so, dass solche Vorgangsweisen nach wie vor so vonstatten gehen, um eben gewisse Personen nicht aus Österreich in ihre Herkunftsländer transportieren bzw. abschieben zu können.
Spannend ist ja, aufgrund von Hinweisen und belastenden Aussagen von ehemaligen NGO-Mitarbeitern wurde in dem besagten Fall Ende 2019 Anzeige erstattet. 2021 wurden die Ermittlungen dann aber aus Mangel an Beweisen eingestellt. Mit Blick auf die mehr als 11.000 Dokumente ja schwer nachvollziehbar, oder liege ich da falsch?
Im Grunde genommen gebe ich Ihnen vollkommen recht. Nur das ganze Problem ist dahingehend, wie ich bereits skizziert habe, dass es gewisse Zeugen oder hinsichtlich weiterer Ermittlungsschritte keine Möglichkeiten gibt. Wie ich jetzt bereits erwähnt habe, Botschaftsangehörige sind ja autark. Also hier Ermittlungsschritte einzuleiten, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Des Weiteren, auch im Verfahren zur Asylgewährung, ist es schwierig, überhaupt einen Ansatzpunkt zu finden, da aus welchen Gründen auch immer ein Asylberechtigter oder ein Asylwerber, der nunmehr in den Genuss einer Aufenthaltsberechtigung gekommen ist, wahrscheinlich niemals sagen wird, ja, ich wäre durch die eine NGO beeinflusst worden, dass ich das sage, um zu einem Aufenthaltstitel zu kommen. Da ist ja jeder froh, wenn er diesen Aufenthaltstitel bekommt, und er würde nie eine weitere Person belasten, die irgendwelche Bevormundungen dahingehend gemacht hätte. Ich kann das sehr wohl nachvollziehen, dass diese Anzeigen wahrscheinlich nie zum Erfolg geführt haben, da man gewisse Informationsquellen oder Zeugen nur schwerlich aber machen hat können.
Machen wir den Blick noch einmal etwas weiter. Immer wieder werden in Österreich, aber auch in Deutschland Vorwürfe laut, dass es eine ganze Asylindustrie gibt, die auch durch Steuergeld immer mehr Menschen einen Aufenthaltstitel verschafft. Ist das ein gesamteuropäisches Problem oder gibt es Länder, in denen das besonders verbreitet ist?
Dahingehend kann ich eigentlich nur von Österreich sprechen. Und hier in Österreich ist das sicher ein Problem, dass auf der einen Seite Organisationen mit Steuermitteln gefördert werden und das in Millionenhöhe, die andererseits wiederum den Behörden, die mit dieser Angelegenheit befasst sind, eigentlich nur Probleme schaffen, dass sie diejenigen Parteien, die eben in diesem Verfahren tätig werden, mit Informationen, Briefen, die wiederum zu weiteren Verfahren führen würden und hier das gesamte System eigentlich in Frage stellen würden und in weiterer Folge den ganzen Verwaltungsapparat behindern und somit eben eine Kostenexplosion in dieser Angelegenheit hervorrufen. Österreich alimentiert eigentlich derartige Vereine damit, dass diese Vereine wiederum Tätigkeiten für die Verwaltungsorgane schaffen, die wiederum dann das Verfahren über Jahre, Jahrzehnte verzögern und somit dem Zweck dieser Förderung total widersprechen. Nur die Politik ist bis heute nicht imstande, dahingehend Abhilfe zu schaffen, beziehungsweise hier ein gewisses Monitoring überhaupt einzuführen.
Sagt Dr. Friedrich Kenzelbauer, ehemaliger Asylrichter am österreichischen Bundesverwaltungsgericht. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Danke ebenfalls.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der Konflikt zwischen China und Taiwan spitzt sich in diesen Tagen wieder zu. Der Grund ist ein sogenannter Spezialeinsatz der chinesischen Küstenwache in taiwanesischen Gewässern. Dort reagierte man nun ebenfalls mit der Entsendung von Schiffen. Ob es sich dabei doch nur um Säbelrasseln handelt und welche internationalen Auswirkungen all das hat, darüber spreche ich jetzt mit unserem China-Experten Jonas Greinberg. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Joppa.
Herr Greinberg, chinesische und taiwanesische Schiffe kommen sich aktuell gefährlich nah. Wie ist es zu dieser Situation gekommen?
Ja, also vor einigen Wochen haben die Philippinen und Japan sich verständigt, dass sie ihre ausschließliche Wirtschaftszone anpassen wollen. Das ist sehr wichtig nach dem Völkerrecht, weil es eben bestimmt, wer vor der Küste Taiwans dort die Ressourcen ausbeuten kann. Und China erhebt ja Anspruch nach der Ein-China-Politik auf Taiwan und dementsprechend auch auf die Wirtschaftszone, die dort im Meer liegt. Und wir sehen ja auch schon seit einiger Zeit, dass also die Philippinen und Japan sich stärker an die USA anlehnen. Das ist ja noch beschleunigt worden durch die Wahlen von zwei pro-westlichen, eher anti-chinesischen Regierungschefs, also Takaichi in Japan und Marcos auf den Philippinen. Und da möchte China jetzt also ein klares Signal senden, so nicht. Wir halten unsere Ansprüche auf Taiwan weiter aufrecht.
In den Medien, da sieht man Fotos von Schiffen, die wirklich fast Seite an Seite fahren. Wie nehmen Sie die Situation aktuell vor Ort wahr?
Sie hatten ja in der Ansprache gesagt, dass es ein Säbelrasseln ist. Ich würde sagen, es ist ein Rasseln mit stumpfen Säbeln. Man muss ja wissen, im Völkerrecht, wenn also Drittstaaten Ansprüche stellen, eine Rechtssituation verändern wollen, dann muss man als betroffener Staat, also hier China, dagegenhalten, weil ansonsten gerade das internationale Seerecht ist ja sehr vom Gewohnheitsrecht geprägt und da ist es halt wichtig, gleich zu widersprechen, damit man halt diese Rechtsansprüche der anderen zurückweisen kann. Das ist, denke ich, der Grund, warum diese Marineschiffe von China entsendet worden sind. Ich sehe das jetzt nicht so, dass hier eine Invasion vorbereitet wird. Das sieht man in den Medien sehr viel, insbesondere auf den sozialen Medien, dass jetzt hier eine Invasion kommen könnte. Dafür würde ja sprechen, dass die USA gerade beschäftigt sind im Iran, auch in der Ukraine noch ein bisschen, dass das eine günstige Gelegenheit wäre. Das halte ich eher für sehr unwahrscheinlich. Auf taiwanesischer Seite ist es natürlich auch wichtig, dagegen zu halten. Aber man hat ja gesagt, man wolle nur überwachen, was diese chinesischen Schiffe machen. Also wenn jetzt Taiwan verlangen würde, ein Ultimatum setzen würde, die chinesischen Schiffe müssen sich aus den Hoheitsgewässern zurückziehen, dann würde ich sagen, okay, da ist jetzt schon ganz klar Eskalation angezeigt. Aber ich denke, man wird da jetzt vielleicht ein paar Geplänkel haben. Aber zum großen Konflikt kommt es nicht, es sei denn, es kommt zu einem Zusammenstoß oder zu einem dummen Zufall. Aber ich denke, das wird alles noch recht glimpflich ausgehen und in ein paar Tagen wird das schon wieder vergessen sein.
Wie reagiert denn Taiwan selbst auf diese chinesische Operation? Wie wird dort argumentiert und gibt es dort auch Sorgen?
Natürlich gibt es Sorgen. Taiwan besteht ja in dieser Form seit 1949, also als die Kuomintang von dem Festland geflohen ist und sich vor den Kommunisten zurückgezogen hat und dann eben die Republik China gegründet hat. Und die jetzige Regierung, die Demokratische Fortschrittspartei, die ja pro-westlich ist und pro-Unabhängigkeit, die sieht das natürlich sehr kritisch und würde sich wünschen, mehr Unabhängigkeit zu haben. Aus den taiwanesischen Ministerien kam dann wirklich auch sehr scharfe Rhetorik. Also ein Sicherheitspolitiker hat gesagt, China sei ein kranker Bulli, ja, so benehme sich die Volksrepublik. Aber ich würde diese Rhetorik jetzt nicht zu hoch ansetzen. Das ist bei diesen Konflikten immer so. Gleichwohl kann man bemerken, dass Taiwan insbesondere seit der Wahl des neuen Präsidenten Lai Ching-te vor etwa 2 Jahren verstärkt auf militärische Zusammenarbeit setzt. Also es soll jetzt ein Militärdeal finalisiert werden mit den USA. Da geht es um 14 Milliarden Dollar. Es sollen Kampfjets geliefert werden. Das hat jetzt den US-Kongress passiert. Die US-Regierung, die Trump-Administration prüft das jetzt noch. Ich gehe aber stark davon aus, dass Trump seine Unterschrift unter diesen Deal setzen wird und dass da auch die sicherheitspolitische Zusammenarbeit verstärkt werden wird.
Medial war der Konflikt zwischen China und Taiwan, zumindest hier in Europa, in den vergangenen Monaten ja eher in den Hintergrund gerückt. Entspricht das auch der Realität oder schwelt dieser Konflikt vor Ort unvermindert weiter?
Naja, dieser Konflikt schwelt ja schon seit einigen Jahren. Man kann in gewisser Weise die Uhr stellen, ja, also alle 6 Monate entsendet China dann da mal Schiffe oder richtet sein Artilleriefeuer, also auf unbewohnte Inseln nahe Taiwans. Das ist halt eine typische Zermürbungstaktik und soll halt die völkerrechtlichen Ansprüche Chinas zementieren. Bislang ist es nicht zum großen Konflikt gekommen. Ich sehe das jetzt auch in den nächsten Jahren eher nicht. Es gibt ja diese Devise von der großen Wiedergeburt des chinesischen Volkes. Das soll 2045, wenn ich mich gerade recht entsinne, erreicht sein. Dann soll auch die Wiedervereinigung des Festlands mit Taiwan durchgesetzt sein. Also da hat man noch ein bisschen Zeit, da kann man noch etwas prokrastinieren. Und ich denke, momentan ist einfach die geopolitische Lage für China auch nicht allzu günstig. Sie hatten es ja schon erwähnt, dass die Philippinen und Japan sich gerade stärker zusammenschließen gegen China. Da würde ich sagen, ist die geopolitische Lage eben nicht so optimal. Und die USA haben ja auch in ihrem nationalen Sicherheitspapier gesagt, dass sie also den Fokus ganz klar auf Ostasien richten werden. Also dieser Pivot to Asia, den Obama begonnen und die erste Trump-Administration zurückgenommen hatte, die ist jetzt wieder da. Die zweite Trump-Administration erkennt an, dass das sozusagen China die große Herausforderung ist und dass man da eben mehr Ressourcen investieren möchte. Und die USA haben ja auch gerade mit Japan vor ungefähr einem halben Jahr einen sehr wichtigen Militärdeal geschlossen. Und auch die Zusammenarbeit mit den Philippinen ist seit 2022 mit der Wahl des neuen Präsidenten Marcos weiter gefestigt worden. Also da sehe ich momentan nicht wirklich den Hebel für China, da groß was zu machen.
US-Präsident Donald Trump hatte jüngst auch angekündigt, Truppenteile aus EU- und NATO-Staaten abzuziehen und den Fokus eher auf das südchinesische Meer zu verlegen. Wohin entwickelt sich das mittel- und langfristig dort, was die Präsenz der USA angeht?
Ja, ich denke eben, dass das genauso ist, wie ich eben angedeutet hatte, dass wir eben diesen Pivot, diese Hinwendung zu Asien sehen werden. Das geht ja ganz klar aus der nationalen Sicherheitsstrategie hervor. Und vor diesem Hintergrund hat Donald Trump ja auch gesagt, jetzt müssen die Europäer halt ein bisschen mehr selber übernehmen. Die müssen sozusagen erwachsen werden, müssen ihr Militärbudget ausbauen. Der Plan war jetzt, den Anteil der Verteidigung am Bruttoinlandsprodukt auf 5% im nächsten Jahrzehnt ungefähr zu erhöhen. Und da muss man halt schauen, inwiefern das möglich ist, diese ganzen Truppenkontingente abzuziehen, nach Ostasien zu verlegen. Ich denke, momentan wäre dafür auf jeden Fall die geopolitische Lage gegeben. Die jetzige japanische Präsidentin wäre dafür sehr offen. Sie hat ja sogar, als Trump vor einiger Zeit zu einem Staatsbesuch da war, gesagt, man solle Trump für den, ich glaube, Friedensnobelpreis vorschlagen. Also ich denke, da rennt Trump gerade offene Türen ein, wenn er da auf Guam und in Japan die Truppenkontingente erhöhen möchte. Und gerade natürlich auch Australien, Neuseeland sollte man da ja nicht vergessen, die ja Mitglied dieses Fünf-Augen-Geheimdienstbündnisses sind. Und ja, der Zorn der chinesischen Eliten hat sich ja auch letztens gerichtet gegen neuseeländische Politiker, die Taiwan besucht haben. Da wurden dann also Reiseverbote gegen diese Politiker ausgesprochen. Also ich denke, momentan wäre die Situation für Trump recht günstig, das Engagement in Ostasien auszubauen.
Blicken wir dann abschließend noch einmal auf die generelle Rolle Chinas in der Welt. Zuletzt war Donald Trump zu Gast, aber auch Wladimir Putin. Europa ist stark von chinesischen Waren abhängig, vor allem im Zuge der Energiewende. Wie groß ist denn der Einfluss der Volksrepublik in der Welt?
Na, das hat sich ja gezeigt beim letzten Handelskrieg zwischen USA und China, wo Trump die USA die Daumenschrauben angezogen haben, indem sie also die Exportbeschränkungen von Halbleitern, von Chips nach China weiter verstärkt haben. Und China hat damit reagiert, dass man gesagt hat, okay, das können wir auch. Wir fördern, wir verarbeiten den Großteil der seltenen Erden. Da haben wir fast ein faktisches Monopol. Und dann verhängen wir halt einfach selber Exportbeschränkungen. Und dann wurden noch hin und wieder ein paar höhere Zölle verhängt. Aber dann haben ja die USA und China recht schnell das Kriegsbeil begraben und sich sozusagen darauf geeinigt, dass man das ungefähr so weiterlaufen lässt, so mit den Exportbeschränkungen, und so tut, als ob man sich vertragen hätte. Und das war ja auch beim letzten Trump-Besuch in China. Eine Woche später kam ja noch Wladimir Putin vorbei. Da hat man also die rosa-rote Brille aufgesetzt und gesagt, das läuft doch alles sehr gut und man würde jetzt wieder zusammenarbeiten. Aber das sehe ich halt nicht ganz. Diese Konflikte sind nicht ausgeräumt und China hat, das muss man sagen, dem amerikanischen Druck getrotzt und sich da wirklich gut geschlagen. Und gerade in Südostasien ist also die Abhängigkeit von China, von chinesischen Investitionen, von der Einbindung in chinesische Lieferketten wirklich extrem. Ja, in Europa ist China auch ein wichtiger Handelspartner, aber ich würde sagen, noch nicht so stark ausgeprägt wie in Südostasien, wie in Asien. Und gerade für Deutschland, das ja sehr viele lieferkettentechnische Verbindungen zu China hat, ist das natürlich immer eine sehr heikle, sensible Frage. Was passiert gerade in Taiwan? Taiwan, der größte Hersteller von Halbleitern und ein Großteil des Welthandels fließt ja auch durch die Straße von Taiwan. Also wenn es da jetzt wirklich zu einer Blockade käme, zu militärischen Auseinandersetzungen, das hätte natürlich enorme Auswirkungen. Und die chinesische Regierung, die chinesische Außenamtssprecherin hat schon mal prophylaktisch Deutschland gewarnt, sich nicht einzumischen, die Ein-China-Politik aufrechtzuerhalten. Der Hintergrund war eine Anfrage der DPA, ob denn jetzt noch Besuche von deutschen Politikern in Taiwan genehm seien. Und da kam natürlich ein klares Nein zurück. Und interessanterweise konnte ich jetzt auch noch keine aktuellen Aussagen von Politikern der Altparteien zu dieser Situation in der Taiwanstraße finden. Da hält man sich wohl eher ein bisschen bedeckt, hat man vielleicht auch etwas gelernt aus der Vergangenheit, aus den vielleicht nicht so ganz klugen Äußerungen von unserem Außenminister Wadefuhl, der da doch einiges an Porzellan zerdeppert hat. Also ich glaube, da ist doch dieses beredte Schweigen seitens der deutschen Bundesregierung recht aufschlussreich.
Sagt unser China-Experte Jonas Greinberg und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne, Herr Joppa.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Heiß, heißer Hitzesommer. Man könnte meinen, die Wetterkarten in den Leitmedien werden präsentiert von der Volksrepublik China. Alles rot in rot. Dabei spielt das tatsächliche Wetter nur eine völlig untergeordnete Rolle. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Dr. Thomas Hartung.
Wenn irgendwann einmal Historiker die Bundesrepublik der 2020er Jahre beschreiben, werden sie vermutlich annehmen, Deutschland sei von einer Kombination aus Wüstensturm, Heuschrecken, Plage und Meteoriteneinschlag heimgesucht worden. Tatsächlich geht es um einen Sommertag im Ruhrgebiet. Im nordrhein-westfälischen Recklinghausen lädt das Hitzeaktionsbündnis zum öffentlichen Aktionstag. Bürger sollen sich vor einem Einkaufszentrum versammeln, Sonnenhüte aufsetzen und gemeinsam ein Bett im Kornfeld oder an Tagen wie diesen singen. So möchte man auf die gesundheitlichen Folgen steigender Temperaturen aufmerksam machen. Man muss den Organisatoren zugutehalten, wenigstens haben sie Humor. Vielleicht sogar unbeabsichtigt. Doch genau darin liegt die Pointe unserer Zeit. Früher war der Sommer eine Jahreszeit, heute ist er ein politisches Handlungsfeld. Früher freute man sich über Sonne, heute wird man sensibilisiert. Früher fuhr man ins Freibad, heute zum Hitzeaktionstag. Und irgendwo zwischen Sonnencreme und Schlager-Flashmob ist aus dem Wetter eine Wettanschauung geworden. Die Taz hat dafür sogar einen Begriff gefunden, Sommerangst. Allein dieses Wort verdient einen Ehrenplatz im Museum deutscher Gegenwartspsychologie. Sommerangst! Man stelle sich vor, man hätte den Menschen vor 50 Jahren erklärt, dass ihre Enkel eines Tages Angst vor einem sonnigen Juni entwickeln würden. Doch die Sommerangst erfüllt einen wichtigen Zweck. Sie verwandelt einen normalen Zustand in ein gesellschaftliches Problem. Und gesellschaftliche Probleme benötigen bekanntlich Experten, Aktionspläne, Netzwerke, Fördermittel und Bündnisse. Deshalb gibt es heute nicht einfach warmes Wetter. Es gibt Hitzeereignisse, es gibt Hitzeschutzkonzepte, es gibt Hitzebeauftragte, es gibt Hitzeaktionsbündnisse. Und wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange, bis die erste kommunale Stabsstelle für temperaturbezogene Teilhabe eingerichtet wird. Besonders faszinierend ist dabei die deutsche Liebe zum Aktionsbündnis. Für nahezu jedes Thema existiert inzwischen eine Allianz, ein Netzwerk oder ein Forum. Demokratienetzwerke retten die Demokratie, Diversitätsbeauftragte fördern Vielfalt, Nachhaltigkeitsagenturen organisieren Nachhaltigkeit. Und nun wird der Sommer professionell begleitet. Man gewinnt den Eindruck, als könne in Deutschland kein Naturphänomen mehr ohne institutionelle Betreuung stattfinden. Die eigentliche Leistung besteht nicht darin, Probleme zu lösen, sondern sie zu bewirtschaften. Denn jede Struktur benötigt einen Zweck. Und dieser Zweck muss regelmäßig neu begründet werden. Der Sommer eignet sich dafür hervorragend, er erscheint jedes Jahr zuverlässig wieder. Besonders poetisch wirkt die Liedauswahl in Recklinghausen. Ein Bett im Kornfeld als Beitrag zum Hitzeschutz. Jürgen Drews hätte wahrscheinlich selbst nicht geahnt, dass ein Schlager einmal Teil kommunaler Klimapolitik werden würde. Währenddessen wird die Klimakrise regelmäßig als existenzielle Herausforderung der Menschheit beschrieben. Die Welt steht angeblich am Abgrund, Kipppunkte drohen, Ökosysteme kollabieren und die deutsche Antwort lautet mitsingen. Es hat etwas zutiefst Rührendes. Andere Zivilisationen errichten Kathedralen, Deutschland organisiert einen Flashmob. Doch vielleicht erfüllt das Ganze eine tiefere gesellschaftliche Funktion. Der moderne Mensch hat viele traditionelle Bindungen verloren. Kirchen leeren sich, Vereine schrumpfen, Familien werden kleiner, Gemeinschaft wird seltener. Der Klimadiskurs füllt diese Leerstelle zunehmend aus. Früher gab es Bittprozessionen gegen Dürre und Unwetter, heute gibt es Hitzeaktionstage. Früher zog man mit Gesang durch die Straßen, heute ebenfalls, nur dass die Liturgie inzwischen von kommunalen Bündnissen organisiert wird. Und wie jede Religion kennt auch diese ihre Heiligen, ihre Propheten und ihre Bußübungen. Statt der 7 Todsünden gibt es den CO2-Fußabdruck, statt der Beichte die Klimabilanz, statt der Wallfahrt den Aktionstag. Natürlich kann Hitze für ältere Menschen gefährlich sein. Natürlich sollte man ausreichend trinken und den Schatten aufsuchen. Vernünftige Menschen tun das seit Jahrhunderten. Doch genau deshalb wirkt die gegenwärtige Dramatisierung so eigentümlich. Sie behandelt Erwachsene wie eine Bevölkerung, die ohne pädagogische Begleitung nicht mehr zwischen Sonne und Hitzschlag unterscheiden kann. Vielleicht ist das eigentliche Problem also gar nicht die Temperatur. Vielleicht ist es die Vorstellung, dass jeder Lebensbereich politisch betreut, erklärt und moralisch aufgeladen werden muss. Der Sommer war einmal die Jahreszeit der Leichtigkeit. Heute produziert er Aktionspläne. Und während die Bürger an Tagen wie diesen anstimmen, könnte man fast nostalgisch werden. Nicht wegen des Liedes, sondern wegen einer Zeit, in der ein Sommertag einfach nur ein Sommertag war.
Sie hörten einen Kommentar von Dr. Thomas Hartung. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe auch wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn Sie uns und unsere Arbeit gerne unterstützen möchten, dann finden Sie alle Möglichkeiten online auf kontrafunk.radio. Und hier für Sie noch ein Programmtipp. In unserem Kontrafunk-Journal Persönlich trifft Burkhard Müller-Ulrich heute den deutschen Philosophen und Schriftsteller Rüdiger Safranski. Er war Student bei Adorno in Frankfurt, Gründungsmitglied der Maoisten in Berlin der 70er Jahre. Er schrieb Biografien von Goethe, Schiller oder Schopenhauer. Und vom Liebling der Medien wurde er durch die Migrationskrise schließlich zur Persona non grata. Rüdiger Safranski, heute bei Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.